Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Warum streicheln wir eigentlich die Katze unterm Tisch und haben auf dem Tisch das Schwein auf dem Teller? Ja, warum ist das eigentlich so? Und seit wann? Und könnte es vielleicht auch ganz anders sein? Über diese und viele andere Fragen, über das ambivalente Verhältnis von Mensch und Tier, macht sich unser Gast, der Soziologe Marcel Sebastian, seit vielen Jahren Gedanken. Herausgekommen ist nun das Buch Streicheln oder Schlachten, warum unser Verhältnis zu Tieren so kompliziert ist und was das über uns aussagt. Herzlich willkommen, Marcel Sebastian. Grüße Sie.
Hallo, guten Morgen.
Fangen wir mal kurz ganz hinten an. Der Dank in Ihrem Buch, der gilt nämlich keinem geliebten Haustier, aber Timmy und Jimmy. Timmy und Jimmy, zwei Eichhörnchen, die bei Ihnen vor dem Fenster viel herumhüpfen. Erzählen Sie mal, haben Sie sie heute schon gesichtet?
Tatsächlich ja, auf der anderen Seite der Straße in der Haselnuss. Genau, also wir haben das Privileg, in einem relativ grünen Stadtteil in Hamburg zu wohnen, ich und meine Partnerin. Und in unserer Umgebung sehen wir relativ viele städtische Wildtiere. Dazu gehören auch Eichhörnchen und wir haben die beiden, also es sind wahrscheinlich mehr als zwei, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber wir haben sie Timmy und Ginny genannt. Genau, und die habe ich gedacht, ich habe die so oft beim Schreiben beobachtet, dann danke ich denen auch mal.
Und Timmy und Jimmy gelten für alle, die Namen, nicht? Egal, wer rumhüpft, das sind Timmy und Jimmy. Sind schon der zweite oder dritte vielleicht.
Tatsächlich muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich die noch nicht auseinanderhalten kann.
Ich habe mich sofort gefragt, gibt es eigentlich Orte auf der Welt, wo die beiden auf der Speisekarte stehen würden?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass es durchaus im Mittelalter vielleicht gar nicht so ungängig war, auch Eichhörnchen zu essen. Kann mir das auch gut vorstellen, dass das durchaus auch noch heute der Fall ist, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, das weiß ich gar nicht.
Mhm. Zu Gast ist Marcel Sebastian, Soziologe, Streicheln oder Schlachten, so heißt ein Buch unseres Gastes, und er fächert da die ziemlich ambivalente Beziehung von Menschen und Tieren auf und liefert dafür auch manch frappierendes Beispiel. Herr Sebastian, gab es einen Anstoß, ein Schlüsselerlebnis für dieses Thema? Ist ja doch ein bisschen ungewöhnlich für einen Soziologen.
Mhm. Oh, das ist eine ganz schwere Frage, weil mich das Thema schon so lange begleitet. Also ich muss tatsächlich sagen, dass sogar selbst die Studienwahl damals motiviert war, dass ich mich mit diesem Thema beschäftigen wollte. Es ist schon so, dass ich auch dann begonnen habe, mich damit zu beschäftigen, aus auch einer Kritik heraus, wie wir als Gesellschaft mit Tieren umgehen, aber eben auch diese Mehrdeutigkeit, diese sehr verschiedenen Zugänge, die wir zu Tieren haben, die haben mich interessiert, und es ist soziologisch gesehen ein hochbrisantes und hochinteressantes Thema. Eines, das lange in der Soziologie eher randständig war, was jetzt auch ein bisschen mit der Fachgeschichte zu tun hat, aber jetzt so in den letzten 10 bis 20 Jahren doch deutlich sozusagen an Fahrt gewinnt. Und und wir lernen eben auch sehr, sehr viel über uns als Gesellschaft, wenn wir uns mit unserem Verhältnis zur Natur und insbesondere auch zu Tieren eben beschäftigen.
Ich pick mir mal was raus. Also vieles rührt wohl daher, dass wir meist so fein säuberlich unterscheiden zwischen Haustier und Nutztier. Der Hund ist ein Familienmitglied und das Schwein wird gegessen. Seit wann gibt es eigentlich diese klare Trennung zwischen Haus und Nutztier?
Ja, das ist interessant, weil das sich historisch entwickelt, ne? Also wir können nicht davon sprechen, dass das irgendwie, sag mal, wie so biologische Tatsachenbeschreibungen sind, die immer gültig sind oder immer gültig waren, sondern eigentlich mit der Moderne, mit dem Ausgang aus der Agrargesellschaft, also mit dem Start der Industrialisierung, der Verstädterung der Menschen, da hat sich eigentlich sozusagen unser Verhältnis zu den domestizierten Tieren, also von den Schweinen, Rindern, aber auch den Hunden und den Katzen und so weiter, da hat sich das sowieso auseinander bewegt. Und erst da können wir von dieser klaren Trennung zwischen den Nutztieren, die irgendwo auf dem Land in den Ställen leben, und den Haustieren, die wir mit in die Wohnung genommen haben, im modernen Sinne sozusagen sprechen. Und diese Welten, die haben sich immer weiter auseinanderentwickelt, so dass wir heute eben die einen ja als Familienmitglieder sehen, als beste Freunde, denen wir für die wir Unsummen ausgeben, und die anderen eben wesentlich als Rohstoffe, als Waren, als Lebensmittel eben.
Aber wie kriegen die Tiere eigentlich ihre Rollen so zugewiesen? Ich meine, wir könnten ja auch Hunde essen und Schweine streicheln. Riecht genau. Vielleicht ein bisschen, aber ist letztlich Erziehungssache, und andernorts ist es vielleicht anders. Also wie kommt das, diese Rollenzuteilung?
Ja, Sie sprechen damit was ganz Wichtiges an. Es geht hier um Bedeutungszuschreibungen. Das heißt, als Gesellschaft einigen wir uns sozusagen darauf, welche Bedeutung Tiere haben. Und diese Sachen können sich eben auch verändern. Bei den Hunden haben wir das genau das interessante Phänomen, dass die 1986 ist die Schlachtung von Hunden in Deutschland erst verboten worden.
Oh.
Das heißt, wir haben hier auch einen Prozess, wo Hunde quasi einen Statusgewinn durchlaufen haben historisch. Das war dann in den 50er Jahren längst überfällig. Da gab es eigentlich das erste große Aufbegehren der Nachkriegstierschutzbewegung, die gesagt haben, das Schlachten von Hunden, das muss verboten werden. Hat dann 30 Jahre gedauert, hat damit zu tun, dass dann nämlich die Frage aufkam, wie begründen wir denn überhaupt die Schlachtung von Tieren und wo ist dann der Unterschied? Aber nichtsdestotrotz kann man eben sagen, es gab da diesen kulturellen Wandel, der gesagt hat, hier muss sich was verändern, hier muss was auch rechtlich angepasst werden. Und daraus lernen wir eben, dass es sich um Konstruktionsprozesse handelt. Und die sind eben auch mit Blick auf die globale Gesellschaften getrachtet höchst unterschiedlich. Das heißt, der Hund dahinter steckt nicht irgendwie eine objektive Logik, sondern es sind sozusagen die jeweils gültigen, räumlich und zeitlich gültigen Resultate unserer Aushandlung darüber, welche Rolle Tiere in unserer Gesellschaft haben. Und die sind eben in Bewegung, auch jetzt.
Also in Südchina werden Hunde ja auch gegessen. In Deutschland wusste ich gar nicht, dass es dafür sogar ein Gesetz gibt, dass man das nicht darf. Nun gibt es ja wirklich intensive, freundschaftliche Bindungen zwischen Tier und Mensch. Also gerade Hunde sind ja Familienmitglieder, denen man auch, ich würde sagen, Persönlichkeit zugesteht. Mich hat zum Beispiel erstaunt, wie viele Menschen aus der Ukraine ihren Hund, ihre Katze mitbrachten. Im ersten Moment denkt man vielleicht, wozu das denn? Aber wenn man sich ein bisschen reinfühlt, man lässt einen Hund nicht im Stich. Wie deutet denn der Soziologe in Ihnen so eine Situation?
Nein. Eben genau, was Sie sagen. Ne? Es ist, wir als Gesellschaft nehmen wir Hunde mittlerweile eben als Partner, als Individuen mit einer Persönlichkeit wahr. Und viele Menschen verstehen ihre Haustiere eben auch als Familienmitglieder. Und in solchen Katastrophensituationen oder eben wenn es auch darum geht, die Frage zu stellen, wird eine Operation bezahlt oder nicht? Also wenn es sozusagen um die existenziellen Grundfragen geht, da sieht man eben, was für einen hohen Status diese Tiere haben. Und entsprechend ist es eben auch nicht überraschend, dass Menschen, die mit beispielsweise Hunden oder Katzen ihr Leben teilen, in so einer Fluchtsituation sagen, dieser Lebensgefährte quasi, also dieses Gefährtentier, das muss mit. Und das hat dann tatsächlich jetzt konkret gerade im Beginn der ersten Fluchtbewegungen aus der Ukraine nach Deutschland auch dazu geführt, dass teilweise die Aufnahmeeinrichtungen ein bisschen überfordert waren, weil sie plötzlich sich auf Tiere einstellen mussten, was wir in anderen Fluchtkontexten jetzt so nicht in der Form gekannt haben. Aber genau, hier in dem Fall eben sehr stark.
Zugleich sind ja auch die Tierheime derzeit proppenvoll, weil sich viele Menschen während Corona ein Tier angeschafft haben und jetzt erst merken, das hat Bedürfnisse. Das kann man nicht einfach abstellen. Also wofür mussten Hunde und Katzen und Wellensittiche, für Fische wahrscheinlich nicht, aber wofür müssten die herhalten?
Ja, das zeigt so ein bisschen diese Ambivalenz, die ja nicht nur zwischen Haus- und Nutztieren ist, sondern auch innerhalb der jeweiligen Tierkategorie. Ne? Also viele Menschen haben ein ganz starkes Bedürfnis, Kontakt zu Tieren zu haben, zu Haustieren zu haben. Und unter Corona genau waren die Bedingungen halt zumindest kurzzeitig deutlich vereinfacht. Also jetzt, wenn man zu Hause im Homeoffice ist, dann ist das mit dem Gassi gehen vielleicht nicht so schwer, als wenn man immer ins Büro fährt und so weiter. Und insofern merkt man eben auch, dass diese Interaktionsbeziehung, also diese sozialen Kompetenzen von Tieren, hier auch ein Bedürfnis erfüllen von Menschen. Das ist ja nicht jetzt irgendwie so, dass die Menschen, die Haustiere halten, nicht irgendwie Interessen haben und auch ihre Bedürfnisse durch das Tier quasi mit ausleben können. Und das kann dann eben zu Konflikten führen in dem Moment, wo man halt merkt, es ist doch viel mehr Arbeit als gedacht oder ich kann diesen Sorgepflichten nicht nachkommen. Wobei zu dem Corona-Thema wir schon sagen müssen, wir haben seit Jahren einen starken Anstieg der Zahlen von gehaltenen Katzen und Hunden, also insbesondere den Tieren unter den Haustieren, die besonders, sag ich mal, interaktionsfähig sind. Und bei Corona ist sozusagen, also wenn man das mit einrechnet, ist dieser Corona-Boom ein bisschen kleiner, als er manchmal medial dargestellt wurde, weil wir eben auch vor Corona schon diese starke Popularisierung hatten.
Irgendwie gibt es beim NDR, wo uns Marcel Sebastian zugeschaltet ist, Heimwerker. Da wird ein bisschen gebohrt, können wir im Moment nicht ändern. Man kann sie aber gut verstehen. Ambivalent, so heißt das Wort. Ambivalent handeln wir ja aber auch in anderen Zusammenhängen. Ein Beispiel, neulich ging es durch die Zeitung, eine Entenfamilie überquert die Straße. Küken sind im Gulli gelandet, dann geben Feuerwehr und Lokalpresse alles und ziehen die Kleinen wieder an Land. Zugleich wurden viele Jahre männliche Küken regelrecht geschreddert. Das ist jetzt gesetzlich verboten, brauchte aber einen sehr langen Atem, weil es letztlich zu wenige Leute interessiert hat. Und die Entenfamilie, die Kleine, hatte sofort große Presse. Was erzählt uns das?
Ja, das erzählt uns eben, wie zwiegespalten wir sind. Ne? Es hat auch was mit Aufmerksamkeit zu tun, also sozusagen, was ist eigentlich gesellschaftlich sichtbar, was nicht. Es zeigt aber auch, dass wir in Tieren eben, und das ist das eine der großen sagen, Thesen meines Buches, dass diese Beziehung zu Tieren als du, als jemand und die Beziehung zu Tieren als etwas, als Objekt, beides Möglichkeiten sind, die wir real zu Tieren als Gesellschaft einnehmen. Und in bestimmten Fällen, also bestimmten Tierarten, kann man, oder eigentlich in fast allen Tierarten ist es potenziell möglich, und bei diesen Enten wird es jetzt eben so schön, kann man das so schön illustrieren, können wir eben sehen, dass wir gleichzeitig zur gleichen Tierart völlig unterschiedliche Beziehungstypen quasi eingehen. Ne? Also diese Entenfamilie, da wirklich, wenn man sich diese Artikel dann durchliest, da fiebert man mit, man will, dass die natürlich überleben, und wenn man dann sich vergegenwärtigt, dass wahrscheinlich, weiß ich nicht, 100 Kilometer weit entfernt irgendwo eine Mastanlage für Enten steht, die völlig anonym und ja unbeachtet von der Öffentlichkeit ihr Dasein fristen und dann zu Fleisch verarbeitet werden, dann merkt man eben, wie geteilt auch unsere Sympathie hier ist. Aber das ist eben auch eine gute Möglichkeit, um sich diesem Konstruktionscharakter nochmal gewahr zu werden, dass wir eben sehen, es sind Möglichkeiten, die wir einnehmen können, und als Gesellschaft stehen wir jetzt vor der Herausforderung, sagen zu klären, ja, was denn nun? Ne? Sind Tiere jetzt jemand oder etwas?
Nutztiere sind ja dazu da, auf dem Teller zu landen. Nun gibt es, glaube ich, Herr Sebastian, doch inzwischen eine Art Common Sense, dass das Tier, das für unsere Ernährung stirbt, zumindest schmerzlos sterben sollte und einigermaßen gut gelebt haben soll. Ob wir danach kaufen, das ist noch eine völlig andere Frage. Aber ist da tatsächlich was im Wandel? Haben Tiere heute deutlich mehr, in Anführungsstrichen, Rechte?
Ja, kommt drauf an, wie man den Begriff Rechte definiert. Ne? Also Tierrechtler und Tierrechtlerinnen würden das wahrscheinlich verneinen. Spannend ist aber, dass die Grenze, was das heißt, einigermaßen gut gelebt zu haben zum Beispiel, dass die sich halt immer wieder verschoben hat. In den letzten 40, 50, 60 Jahren diskutieren wir als Gesellschaft also ständig darüber, wie das Tierschutzgesetz zum Beispiel verändert werden sollte. Und wir hatten gerade schon über das Kükenschreddern, das sogenannte, gesprochen. Das ist ja auch genauso ein Fall, wo wir dann auf einmal als Gesellschaft sagen, Moment, das ist eigentlich nicht das, wie wir sozusagen uns vorstellen, wie man mit Tieren mindestens umgehen sollte. Insofern ja, da ist ein Wandel, und der hat auch eine gewisse Dynamik bekommen, die in den letzten Jahren nochmal viel stärker ist als früher. Aber eigentlich sind wir als Gesellschaft nie an einem Punkt gewesen, wo wir wirklich klar waren, wie wir uns gegenüber diesen sogenannten Nutztieren eben verhalten sollten.
Mhm. Das war ja früher auch natürlicher. Also mein Großvater hat das Schwein, das er dann gegessen hat, selber großgezogen und dann auch auf dem Hof schlachten lassen. Das ist, ob man das gut oder schlecht findet, ist noch eine andere Frage. Aber es ist irgendwie natürlicher, als wenn so ein Schwein aus einer Massentierhaltung kommt und kommt als Schnitzel aus dem Schlachthof wieder raus.
Natürlich weiß ich nicht, ob ich das so bezeichnen würde, weil auch die Vorstellung davon, was natürlich ist, natürlich kulturell konstruiert ist. Also das ist jetzt ja auch nicht objektiv oder so. Aber was wir eben sehen können, ich glaube, das ist das, was da auch drin steckt, ist, dass wir durch diese Industrialisierung von Tierhaltung und Schlachtung sozusagen dieses Prinzip des zum Objektmachens des Tiers immer mehr sozusagen intensiviert haben. Das ist sozusagen bis heute, bis wir die Tiere also genetisch verändernd an ihre Haltung angepasst haben und eben gleichzeitig, und das ist ja das Wichtige daran, gleichzeitig diese anderen Tiere eben immer mehr als jemand wahrgenommen haben. Und dadurch ist diese Kluft so groß geworden, dass wir heute eben immer öfter aufmerken und sagen, Moment, irgendwas ist da im Ungleichgewicht. Damit, genau, haben Sie ja auch gesagt, ob das jetzt vorher Menschen richtig empfunden haben, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wir können eben feststellen, dass quasi dieser Unterschied in der Behandlung zwischen Schwein und Hund zum Beispiel heute viel deutlicher ist als früher.
Sie waren für Ihre Doktorarbeit auf dem Schlachthof ausführlich, haben dort viele Gespräche geführt. Was haben Sie dort erlebt?
Ich habe Interviews geführt, genau, weil mich interessiert hat, wie Schlachthofarbeiter ihre Arbeit wahrnehmen, und habe dort Interviews geführt, zum einen in sehr kleinen Betrieben, also wo wirklich unter 20 Mitarbeiter, die dann 2 Tage die Woche vielleicht geschlachtet haben, bis hin zu wirklich einigen der größten Schlachthöfe in Deutschland. Und ich habe überall dort Menschen getroffen, die mir von ihrer Arbeit erzählt haben, und besonders hat mich interessiert, wie sie sagen, die öffentliche Wahrnehmung, auch die Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung ihrer Arbeit einschätzen, und wie sie quasi, ich sage mal, den emotionalen Arbeitsanforderungen des Schlachthofes gerecht werden.
Also wenn ich eben, da mal einhaken darf, also Schlachter ist ja ein Beruf, und wer Schlachter ist, tötet Tiere. Soweit so normal. Machen sich die Mitarbeiter in einem Schlachthof darüber eigentlich Gedanken, oder machen sie einfach ihren Job? Ich meine, die müssen ja auch funktionieren.
Genau, das ist das, was unter anderem, was ich mit dieser Emotionsarbeit erforschen wollte, ne? Also macht es mit denen was, und wie reflektieren sie darüber? Und was mich überrascht hat zum Beispiel, ist, dass es bei ganz vielen meiner Interviewpartner um die Frage ging, was ist tierschutzgerechtes Schlachten? Und die Idee dahinter war, es gibt eine bestimmte Praxis des Schlachtens, die ist legitim, und wenn die eingehalten wird, dann ist da auch überhaupt nichts dran zu sagen, problematisch, und erst wenn die überschritten wird, dann ist Schlachten ein Problem. Also insofern Gedanken gemacht, ja, auf jeden Fall, aber das Spannende ist eben, dass die Frage, was ist jetzt angemessen, dass die eben letzten Endes alle anders beantworten. Im Schlachthof vielleicht auch, aber vor allem auch draußen. So, das heißt, dass das natürlich einen Anspruch hat, es muss ordentlich gemacht werden, dann ist es in Ordnung. Aber was ordentlich heißt, darüber streiten wir als Gesellschaft eben. Und das kommt dann auch im Schlachthof wieder an und führt dann eben zu der Irritation, dass man sagt, naja, die meisten Menschen essen Fleisch, und trotzdem kriegen wir die ganze Zeit zu hören, dass wir irgendwie, keine Ahnung, Tierquäler seien oder sowas. Mhm. Das ist eben total spannend.
Waren Sie danach Vegetarier oder schon davor?
Schon davor.
Ich habe gerade überlegt, ob es Vegetarier unter Schlachtern gibt. Kennen Sie welche?
Wahrscheinlich nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Das ist ja eine empirische Faktenfrage, das kann ich nicht beantworten. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also wer weiterdenkt über die eigene Küche hinaus, der landet ja gleich beim ganzen Planeten. Also tierische Ernährung tut dem nicht gut. Inwiefern fällt uns die Massentierhaltung denn noch auf die Füße?
Ja, ganz, ganz, ganz stark, ehrlich gesagt, aktuell. Wir haben bisher ja immer viel über, also vor allem über diese tierethischen Fragen gesprochen, ne? Was darf man mit Tieren machen? Wo ist da die Grenze? Und jetzt kommen wir in einen völlig neuen Diskurs, der uns Menschen unmittelbar in unseren existenziellen Interessen des Überlebens betrifft. Und zwar in der Gestalt, dass wir feststellen oder eben, dass sich durchsickert sozusagen in die Gesellschaft hinein, dass zum Beispiel 15-20% der globalen Klimagase aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung stammen. Oder dass das Artensterben mit der intensiven Tierhaltung zusammenhängt, weil wir überall Futtermittel anbauen, wo früher mal Regenwälder oder sowas standen, um die Tiere eben zu füttern. Das sind sozusagen Treiber der ökologischen Krisen unserer Gegenwart, die mit dem Fleischkonsum, mit dem Milchkonsum zusammenhängen. Und die bringen in diese ganze Frage, wie geht's weiter mit der Mensch-Tier-Beziehung, eine völlig neue Dynamik. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir in Zukunft, vor größeren Veränderungen in dem Kontext auch stehen.
Ich merke schon, das Thema hat Konjunktur. Marcel Sebastian, wir begannen unser Gespräch mit den beiden Eichhörnchen Timmy und Jimmy, die Entstehung ihres Buches mit begleitet haben. Der Dank geht aber zugleich auch an bestimmt 2 Dutzend Gartenvögel, alle aufgezählt. Mindestens eine halbe Seite, allein 5 Meisenarten haben sie benannt. Wer hat Ihnen das alles beigebracht?
Meine Freundin. Ich habe vorher nicht eine Amsel bestimmen können, und mittlerweile bin ich auch ganz gut darin, aber meine Freundin ist so, sagen wir, Hobby-Ornithologin. Wir wohnen in einem sehr grünen Stadtteil, wie gesagt, und ich glaube, wir sind auf über 50 verschiedene Vogelarten gestoßen, die wir vom Balkon aus oder beim Spazierengehen sehen konnten.
Und Sie konnten keine Amsel bestimmen, ist das wahr?
Das ist etwas länger her, aber zu meiner eigenen Scham gestehe ich ein, dass Vögel nicht mein Metier waren. Aber das hat sich ein bisschen geändert.
Was war denn Ihr Metier? Hatten Sie als Kind ein Haustier?
Ich hatte mal Meerschweinchen, aber das hat mich gar nicht so geprägt. Die Frage kriegt man ja ganz oft gestellt. Ich glaube, später, also als ich dann auch ausgezogen war, ich habe öfter in WGs eine Zeit gewohnt, wo Hunde gelebt haben und Katzen. Und ich glaube, zu den Hunden hatte ich eine sehr, sehr enge Bindung auch. Bin auch heute noch, ja, würde eigentlich gerne mit dem Hund mein Leben teilen, aber tue das jetzt einfach nicht, weil ich es quasi meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden könnte. Aber nee, also Haustiere, das war auch eher eine Episode. Meine Eltern fanden das jetzt auch nicht so toll und dann.
Und dann gab es nicht mal eine kleine Kaulquappe im Waschbecken.
Oh, Sie haben recht, jetzt fällt mir das gerade ein. Ich hatte ja auch Goldfische, das hätte ich fast vergessen.
Na.
Aber da sieht man eben, also meine Kindheit war nicht so mit Tieren geprägt unbedingt. Das war bei mir erst später, genau.
Sie sind Jahrgang 1984, Sie sagen eben geprägt. Was hat denn Ihr Aufwachsen vor allem geprägt?
Oh, gute Frage. Der Gameboy hätte ich jetzt fast gesagt. Ich weiß es nicht. Das, was ich als Kind gemacht habe, das war ich mit Freunden sein, Computerspiele, Fußball, solche Sachen. Aber ich glaube, ja, später, also in meiner späteren Jugend gab es eine Politisierungsphase. Die hat, glaube ich, viele Grundsteine gelegt für das, was später jetzt sozusagen mein Leben bestimmt oder womit ich mich beschäftige. Ja.
Hat sich der Soziologe irgendwie angekündigt beim Jungen oder beim Teenager Marcel?
Ja, also ich sag mal, in der Schule Naturwissenschaften war nie meins, aber Philosophie und solche Fächer, die habe ich immer mit viel Freude gemacht. Und ich glaube, das Diskutieren, das Hinterfragen, das Ding auf den Grund gehen, das war etwas, was mich sehr schnell fasziniert hat, und auch die politischen Fragen. Ne? Also jetzt, da habe ich sehr schnell Interesse für entwickelt, und dann war mir auch relativ schnell klar, dass es was Gesellschaftswissenschaftliches wird, und als dann die Politikwissenschaften doch zu sehr in die Regierungslehre gingen in der Uni Hamburg, dann habe ich gesagt, nee, die Soziologie ist meine Heimat, und das ist auch war eine sehr gute Entscheidung, weil ich bis heute für dieses Fach brenne, würde ich sagen.
Ich hörte, Sie sind der Erste in Ihrer Familie, der studiert hat. Was machen die anderen? Was haben die anderen gemacht?
Mein Bruder hat auch studiert. Der ist 3 Jahre älter. Der hat soziale Arbeit studiert. Aber wir beide waren sozusagen aus dem engeren Familienkreis die Ersten. Genau, mein Vater ist jetzt in Rente. Der hat lange bei einem großen Chemie- oder Pharmakonzern gearbeitet. Und genau, ansonsten, das ist so, die Kernfamilie ist so mein familiärer Bezug. Den größeren familiären Rahmen, da habe ich jetzt gar nicht so den großen Kontakt zu. Aber es ist kein klassisches akademisches Haushalt, kein klassischer akademischer Haushalt.
Der Heimwerker schlägt wieder zu, Herr Sebastian.
Er ist unermüdlich.
Ich habe mich gefragt, ob Ihre Familie nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat, als Sie Ihr Studienfach wählten. Also wenn es dann doch zumindest eine nicht akademische Familie war. Und dann Soziologie gibt 1000 Klischees, die reden über alles, sind aber eigentlich für nichts Konkretes zu gebrauchen. Und ein klein bisschen ist ja auch dran.
Gut, dass ich jetzt so stehe. Nein, ich muss sagen, meine Eltern waren und sind auch weiterhin, glaube ich, sehr stolz. Und haben sich enorm gefreut und haben auch da mich immer sehr unterstützt, muss ich ganz auch klar sagen, ein Studium, auch bei meinem Bruder ein Studium zu beginnen. Und ich glaube, die haben sich sehr gefreut, dass wir das gemacht haben. Und ja, die Soziologie, ich weiß jetzt gar nicht, ob diese Klischees bei meinen Eltern so vorgeherrscht haben. Genau, insofern glaube ich, da waren keine Vorbehalte.
Mhm. Gibt es eigentlich viele Soziologen mit diesem Thema oder sind Sie auch ein Exot in Ihrem Fach?
Wir werden mehr. Also man tatsächlich, ich gehöre zu der ersten Generation nach der richtigen Pioniersgeneration. Also es gab vor mir, sage ich in Anführungsstrichen, oder den Leuten, mit denen ich jetzt auch viel kooperiere, schon Menschen, Rainer Wiedenmann, Birgit Müterich, man kann ja auch mal Namen ehrenvollerweise nennen, die sich da sehr verdienstvoll engagiert haben und Wiedenmann auch immer noch tut. Aber das waren wirklich Leute, die auf weiter Flur sehr alleine da standen. Jetzt ist es so, es gibt mittlerweile einen relativ großen Kreis an Kolleginnen und Kollegen, auch in deutschen Soziologie allein schon, die sich mit den vielfältigen Verhältnissen zwischen Gesellschaft und Tieren beschäftigen, auch aus unterschiedlichsten Weisen. Also man kann wirklich sagen, die Soziologie kann auf mannigfache Weise untersuchen, wie Menschen und Tiere zueinander in Beziehung stehen. Genau, das ist sehr stark in der Entwicklung.
Womöglich steigt ja auch die Nachfrage nach solchem Denken in Zeiten, wo immer mehr zum Beispiel Massentierhaltung in Frage stellen und sich auch völlig unsentimentale Menschen Gedanken machen, ob wir wollen und ob wir verantworten können, dass Schlachttiere vor ihrem Tod so leben, wie sie leben. Merken Sie eine gewisse Konjunktur, eine Wachheit, die wächst?
Auf jeden Fall. Genau. Also das ist das, was ich vorhin sagte. Wir haben immer schon über Tiere irgendwie gestritten, aber die Dynamik ist in den letzten 10 Jahren deutlich gestiegen. Es hat natürlich zu tun, also wir können das ja auch ablesen. Ich spreche jetzt gar nicht so sehr von der Zahl der Veganerinnen und Veganer, die ja auch steigt. Aber das Bundesministerium für Landwirtschaft, es gibt einmal im Jahr diese sogenannte Ernährungsreport raus und dem letzten zufolge bezeichnet sich über die Hälfte der Deutschen als flexitarisch, wo drin ja steckt, dass sie irgendwo zwischen den Stühlen sind, also jetzt Fleischkonsum wie gehabt, geht so nicht weiter für diese Menschen, so rein vegetarisch leben wollen sie auch nicht, aber die Idee, wir müssen reduzieren, die Idee, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung, die ist mittlerweile wirklich sehr breit gestreut und das merkt man aber auch sowohl in der Fachdiskussion, also es gibt eigentlich heute wenig Soziologinnen und Soziologen, die in Abrede stellen würden, dass da ein kultureller Wandel im Gange ist, der soziologisch untersucht werden kann und auch sollte, aber auch die Studierenden, da merke ich ja auch, dass das Thema einfach, sag ich mal, zieht. Ne? Also das
man merkt das ja auch einfach, wenn man Freunde zum Essen einlädt. Ne? Vor 10, 20 Jahren hat man einfach losgekocht, heute ist es ratsam, vorab zu fragen, wer was nicht isst, sonst bleibt man auf seinen Speisen sitzen.
Eben. Und das führt ja natürlich auch immer wieder zu Konflikten. Auch das ist ja das Interessante. Ne? Also die Hegemonie des Fleischkonsums, die wird ein bisschen in Frage gestellt und es ist eigentlich schon fast normal, dass heute am Tisch dann irgendwo auch jemand sitzt, der kein Fleisch isst. Und das führt ganz schön oft auch teilweise ungewollt von den Leuten, die kein Fleisch essen, zu Diskussionen. Ne? Und dann wird auf einmal diese Legitimität der jeweiligen Ernährungsweisen plötzlich am Essenstisch diskutiert. Das hat auch Sprengkraft.
Das hat Sprengkraft. Marcel Sebastian, heute bei uns zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Je länger man über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nachdenkt, desto mehr Fragen stapeln sich plötzlich im Kopf. Warum streicheln wir die Katze und essen das Huhn? Oder wie umgehen mit einem Problembär? Und wer ist überhaupt das Problem, das Tier oder der Mensch? Bis zu Massentierhaltung und Klimaproblematik ist da eigentlich alles mit dabei. Ein ungeahnt großes Aufgabenfeld für unseren Gast, den Soziologen Marcel Sebastian. Was beschäftigt Sie denn derzeit eigentlich am meisten?
Das, was ich multiple Politisierung der landwirtschaftlichen Tierhaltung, nennen würde. Und zwar die Tatsache, dass landwirtschaftliche Tierhaltung heute aus so vielen verschiedenen Perspektiven kritisiert wird. Nicht nur aus dem Tierschutz, sondern wie gesagt aus der Klimaperspektive, aus der Gesundheitsperspektive, aus der Perspektive des Artenschutzes, dass so viel Druck sozusagen auf der Landwirtschaft und vor allem auf der Tierhaltung eben heute liegt, dass die Frage eben ist, wie gestalten wir das als Gesellschaft? Wie tragen wir diese Konflikte aus? Welche Zielkonflikte entstehen da auch? Wie geht's weiter mit der Agrarpolitik? Das sind die Themen, die ich jetzt in meiner neuen Stelle in der TU Dortmund sozusagen angehen will. So ein bisschen über den Horizont hinaus, über diese reine normative sozusagen Frage des Tierschutzes.
Jetzt haben Sie viele Fragen aufgeworfen und nochmal rekapituliert. Was ist denn so Ihre Prognose? Wie geht das aus? Wird es in 10, 15 Jahren sein? Wagen Sie da einen Ausblick?
Ich wage Ihnen mit dem Disclaimer, dass Soziologinnen oft natürlich auch falsch gelegen haben bei ihren Prognosen. Aber die Frage ist ja, welche Dynamiken stecken da drin? Und zwei Dynamiken will ich einmal thematisieren, die ich glaube, die für einen Wandel sprechen, der in Richtung weniger Fleischkonsum, weniger Tierhaltung gehen. Das eine ist die Dynamik dieser tierethischen Diskussion, dass da einfach Fahrt reinkommt und die Frage der Gerechtigkeit sozusagen immer pressender gestellt wird. Das ist einfach, das können wir einfach nachvollziehen, dass das wirklich das Thema im Diskurs, im politischen und öffentlichen Diskurs immer mehr Raum bekommt und zunehmend Menschen unzufrieden sind mit diesem Status quo. Und das andere ist eben diese ökologische Problematik und die ist vielleicht noch viel größer, weil wir da einfach ganz, also wirklich, da haben wir es gar nicht mit Meinung zu tun, sondern mit quasi empirischen Fakten. Wir wissen, dass 15 bis 20% der weltweiten Klimagase aus der Tierhaltung stammen, aus der landwirtschaftlichen Tierhaltung und das Ziel haben, beispielsweise das 1,5-Grad-Ziel noch einzuhalten, dann müssen wir aus der Klimaperspektive schlichtweg drastisch die landwirtschaftliche Nutztierhaltung und damit auch den Fleischkonsum reduzieren und den Milchkonsum reduzieren. Das sind sozusagen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die, wenn wir nicht in die Klimakatastrophe weiter reinrutschen wollen, nur auf diese Art gelöst werden können. Und daher gehe ich davon aus, dass, also dass daran, dafür gibt es ja auch ganz viele Indikatoren gerade schon, gerade was die alternativen Produkte angeht, die total am Boomen sind, wo auch der Markt versteht, das ist jetzt nicht so zukunftsfähig, dieses Modell der, des industriellen Fleisch, der Fleischproduktion,
aber wie sie heute passiert. Hat das nicht auch was Komisches? Also ein Schnitzel, das nach Schnitzel schmecken soll, aber kein Schnitzel ist? Also wenn Sie sagen Alternativprodukte, es hat, also für mich hat das immer was Seltsames. Vielleicht bin ich da total rückständig, aber Fleisch, das nicht aus Fleisch ist, aber nach Fleisch schmecken soll, also das ist doch irgendwie komisch.
Na, wissen Sie, was
entweder,
ich
entweder ja, oder.
Was ich viel viel komischer in Anführungsstrichen finde, ist die Tatsache, dass diese Produkte eben nicht von irgendwelchen, weiß ich nicht, veganen Biofirmen primär produziert werden, sondern von den großen Fleischkonzernen.
Der vegetarische Schlachter.
Genau, das ist genau der Vegetarian Butcher ist eine genau. So eine Marke, aber da gibt's also alle großen Fleischkonzerne machen heute diese
verrückt.
Produkte. Genau, das klingt erstmal wie die Antithese zum Portfolio des Unternehmens. Wie kann man das? Aber das Zielpublikum, das sind eben dann auch nicht die Veganerinnen und die Veganer primär, sondern eben die schon angesprochenen 50% der Deutschen, die sich als flexitarisch bezeichnen. Und die wollen natürlich auch, die essen ja dann kein Fleisch, also nicht deswegen kein Fleisch, weil sie das nicht mögen oder weil sie das nicht, keine Ahnung, die Form des Schnitzels nicht gut finden, sondern eben aufgrund der politischen Dimension dieses Themas. Und wenn die dann eben routinierte Gewohnheiten in der Küche haben, die sie gerne behalten möchten, ist das natürlich sehr nachvollziehbar, dass ein Produzent sagt, das mache ich jetzt ähnlich. Mhm. Weil die Leute sollen den Übergang irgendwie leicht haben. Insofern, also ich muss sagen, aus der Perspektive finde ich es nicht so überraschend und auch eben gar nicht überraschend eigentlich, dass die Fleischkonzerne daran investieren, weil das ist der neue Markt.
Ja, sauteuer, immer, jedes Mal. Ihr Buch ist sehr intensiv und auch gewitzt geschrieben, also das Cover fällt aber auf, eine Kuh im Wohnzimmer. Und können Sie verstehen, als ich die Kuh im Wohnzimmer sah, dass mein erster Gedanke war, ah nee, jetzt echt? Oder ist das tatsächlich eine Utopie? Das sollte doch ein bisschen provozieren, oder?
Genau, also mein Gedanke war bei diesem Bild, das ist ein Bild vom Maler Hartmut Kiewert, schönen Gruß an der Stelle, ein Cover zu nehmen, was eben die Erwartungen bricht, was sozusagen auf der ersten und im zweiten Blick zum Nachdenken bringt. Und natürlich ist das auch ein utopisches Motiv. Also dieser Maler macht das ganz, ganz viel, dass er mit diesen Erwartungshaltungen bricht, dass er Tiere aus ihrem Kontext herausnimmt und in völlig andere Situationen setzt, um zu zeigen, hier geht es anders. Und ich halte eben gerade nicht einen Hund hier drauf auf dem Parkettboden, dem ja gut bürgerlichen sozusagen Altbauparkett, sondern eben einen Kalb mit der Frage eben, weil das natürlich genau in dieser Darstellung, wie es hier auf diesem Cover ist, das ist
niedlich. Das ist eine ausgewachsene Kuh, das ist kein niedliches Kalb.
Na gut.
Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht über Mensch und Tier nachdenken oder gibt es das gar nicht?
Doch auch. Also natürlich, ich, wie gesagt, bin ja an der TU Dortmund beschäftigt, beschäftige mich da in der Lehre zum Beispiel gerade mit sozialen Bewegungen viel und mit der eben auch so sozial-ökologischen Problematiken der Gegenwart, mit der Umweltsoziologie. Oder meinen
Sie, ich dachte,
jetzt privat?
Sie machen noch was ganz anderes vielleicht. So könnte ja sein.
Ja, also privat mache ich natürlich ganz andere Dinge. Ich dachte, Sie meinen jetzt inhaltlich, beruflich. Ja.
Nee, ich hörte, Sie sind Nordland-Liebhaber fragte mich, wohin genau geht da die Nordland-Liebe, in welche Regionen?
Je nördlicher, desto besser ist mein Credo. Also ich gehe sehr gern wandern. Genau, jetzt verstehe ich auch, was Sie meinen. Genau, gehe sehr gern wandern nach Lappland, also sozusagen Nordnorwegen, Nordschweden. Das ist das, wo wir in die Berge meistens gehen und dann auch möglichst dahin, wo man wenig Menschen trifft, wenig Zivilisation, kann man sagen, keine Autos, kein Strom, kein Handynetz.
Und wie ist das als Veganer? Also wie geht das mit Wanderschuhen? Gut, da geht's. Und Pullovern, gibt es wirklich für alles adäquaten Ersatz?
Ja.
Also tragen Veganer Wollpullover?
Nein, nee, das nicht. Aber tatsächlich gerade dieser Outdoor-Bereich, der hat so auf Funktionskleidung umgestellt, die sozusagen aus synthetischen Materialien ist, da kann man sich relativ leicht eindecken.
Aber wenn man Schafe nicht schert, geht es denen auch nicht gut.
Gut, das mag sein, aber das ist jetzt bei der Funktionskleidung nicht so zentral, muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Probleme bleiben unendlich. Der Soziologe Marcel Sebastian ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Herr Sebastian, wir beide teilen ja die Leidenschaft für den hohen Norden, wobei er bei Ihnen, glaube ich, noch höher ist als bei mir. Und derzeit ist es da ziemlich duster, aber wann geht es denn bei Ihnen wieder ab nach da oben?
ich hoffe, so schnell wie möglich. Realistisch wahrscheinlich im Sommer. Also wir machen so mehr Wochen Wanderungen mit dem Zelt. Genau, da ist natürlich halbwegs gutes Wetter immer ganz vorteilhaft. Und das ist dann im Juli, August schon besser.
Aber die Nordlichter, die haben noch jetzt Saison.
Ja, leider.
Schon mal welche gesehen?
Leider nein. Ich muss unbedingt mal im Winter da hoch, weil das ist auch eins der großen Dinge auf meiner Liste noch, die Nordlichter zu sehen. Jetzt werde ich ganz wehmütig.
Ja, dann müssen Sie nicht im Sommer fahren, sondern im Winter. Was möchten Sie denn auf jeden Fall noch sehen jenseits der Nordlichter, wenn Sie da nun fast jeden Sommer rumstromern?
Also wenn ich mal einen Polarfuchs sehen könnte, das würde mich wirklich aus den Socken hauen. Das wäre wunderschön, genau, die Nordlichter. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe gar nicht so die Suche nach dem Speziellen, sondern die Tatsache, dass es da oben diese Ruhe, diese Weite, das ist das, was mich da wirklich so fasziniert und was ich auch nach kürzester Zeit, wenn ich da oben bin und weiß, jetzt liegen 2-3 Wochen vor mir, wo ich nur noch zelte und wandere, da bin ich sofort geerdet und komm runter und das ist das, was ich da oben wirklich suche und finde immer.
Also der Polarfuchs, vielleicht ist ja einer lieb und macht sich mal auf zu Ihnen, wenn Sie da rumstromern. Erstmal bedanke ich mich für das Gespräch heute Morgen beim Soziologen Marcel Sebastian.
Ich danke ebenso. Vielen, vielen Dank.
Und Grüße und an Timmy und Jimmy und alles Gute für die nächste Nordlandreise.
Vielen Dank.